NDR 1. Wir in Niedersachsen.
Aus dem Studio Osnabrück mit Katharina Lohmeier. Guten Tag. Windkraft ist eine wichtige Energiequelle und an die Windräder haben wir uns ja auch gewöhnt. Dafür werden immer neue Flächen erschlossen, auch Wälder kommen als Standort in Frage. Aber was ist, wenn ein Windrad in Brand gerät? So ist es am Neujahrsabend in Gildehaus in der Grafschaft Bentheim geschehen. Diese Anlage stand auf dem offenen Feld, aber was wäre gewesen, wenn das Windrad im Wald gestanden hätte? Der NABU warnt deshalb vor einer massiven Waldbrandgefahr. In unserer Region sind verschiedene Windkraftprojekte in Wäldern geplant, zum Beispiel in Schüttorf. Jöran Ladewig berichtet.
Stellenweise sind die meisten Bäume schon abgestorben. Ein Stück weiter stehen sie noch richtig dicht. Im Wald bei Schüttorf sollen 8 Windräder entstehen. Das besorgt Katja Hübner vom NABU Emsland Grafschaft Bentheim. Denn falls eines von ihnen brennt, wäre das Feuer kaum aufzuhalten.
Die Gefahr ist, dass die Anlagen nicht gelöscht werden können, weil die Gondeln so weit hochhängen. Und dann müssen die abbrennen. Das heißt, es wird nur abgesperrt, dass keiner unter die Anlage geht, wenn dann brennende Teile, brennende Flüssigkeiten herunterfallen oder Funkenflug ist. Und aus der Situation dann eben Waldbrände oder Vegetationsbrände entstehen.
Hinter dem Projekt steckt ein Zusammenschluss der Stadtwerke Schüttorf und des Eigentümers der Flächen. Geschäftsführer Bernhard Weinberg macht sich durchaus Gedanken um die Brandgefahr.
Aber ich glaube, ich kann das ausschließen, dass es hier zu einem flächendeckenden Waldbrand kommen würde. Die Sicherheitsmaßnahmen, die jetzt letztendlich gemacht werden, also einmal, dass man Brandlöschanlagen hat und möglichst nicht brennbare Baustoffe auch einsetzt, letztendlich in den Anlagen, oder es wird reduziert, dass wir nur noch von geringen Mengen ausgehen, also auch von geringen Brandlasten.
Außerdem ist der Wald von breiten Wegen durchzogen. So könne ein Feuer kaum auf angrenzende Waldstücke übergreifen. Auch einen Löschbrunnen will das Unternehmen bauen. Katja Hübner wünscht sich, dass mehr solcher Vorkehrungen verpflichtend werden, für alle Windprojekte in Wäldern.
Ich kann nur das sagen, was ich hier aus so einigen Beispielen kenne. Und nicht in allen scheint es so zu sein wie hier, dass das Problem so umfassend angegangen wird. Und von daher würde ich mir das wünschen, dass es überall so ist.
Bisher sind Windräder in niedersächsischen Wäldern die absolute Ausnahme, auch erst seit wenigen Jahren erlaubt. Doch für die Zukunft sind allein in der Grafschaft mehrere Projekte geplant.
Es ist gerade erst 2 Monate her. Da mussten im Osnabrücker Lokviertel 5 Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft und 2 gesprengt werden. Jetzt wurden wieder 4 mögliche Blindgänger entdeckt. Das Gebiet wird schließlich gerade völlig neu erschlossen. Am 16. Februar müssen deshalb erneut rund 11.800 Menschen ihre Wohnungen verlassen, bis morgens früh um 7 Uhr. Erhard Kassens, für welche Bereiche genau gilt das denn?
Die gute Nachricht vorweg, das Marienhospital und das christliche Kinderhospital sind dieses Mal nicht betroffen, anders als im vergangenen November. Allerdings liegt der Osnabrücker Hauptbahnhof wieder im Evakuierungsgebiet. Insgesamt müssen die Bewohner von 7.200 Haushalten ihre Wohnungen verlassen. Auch 2 Altenpflegeheime müssen geräumt werden. Die Stadt bietet wieder eine Notunterkunft an, auch Krankentransporte können organisiert werden. Im Krieg ist der Kreuzungsbahnhof massiv bombardiert worden. Ein Großteil des Gebietes ist noch gar nicht sondiert worden. Die Stadt rechnet deshalb in Zukunft mit weiteren Blindgängerfunden.
6 Millionen Menschen haben die Nazis während des Holocausts getötet. Gut 80 Jahre ist das jetzt her. Und eine Studie hat ergeben, dass diese Gräueltaten mehr und mehr in Vergessenheit geraten. Fast jeder 5. der befragten Deutschen konnte nicht einen einzigen Namen eines Vernichtungslagers nennen. Eine Osnabrücker Musikwissenschaftlerin hat jetzt 7 Liedersammlungen aus dem KZ Buchenwald untersucht und somit versucht, etwas über den Lageralltag und die Insassen herauszufinden, damit sie nicht vergessen werden. Anna Niere berichtet.
Unter Dielen in der Pathologiebaracke oder bei der Evakuierung mitgeschmuggelt. So überlebten Liedsammlungen das Konzentrationslager in Buchenwald, denn sie mussten vor der SS versteckt werden. Das künstlerische Leben im Lager fand im Verborgenen statt. Dabei ging es in vielen Liedern gar nicht um das Lagerleben. Meist waren es Melodien und Gesänge, die die Gefangenen aus ihrem Alltag kannten. Und wovon handelten die Lieder? Christine Oeser sagt dazu:
Die Liedthemen sind natürlich mit den Genres verbunden. Wir finden viele Volkslieder, entsprechend viele Lieder, die sich mit Natur oder mit Liebe beschäftigen, aber auch Soldaten- und Partisanenlieder, die über kämpferische Auseinandersetzungen singen.
Aufnahmen von damals gibt es nicht. Wie die Lieder klingen könnten, das haben 2022 Osnabrücker Musiker nachempfunden.
Krieg ist ein Wort voller Grauen. Krieg ist ein Wort voller Klang.
Doch wer waren die Personen, die diese Lieder geschrieben haben? Öse hat sich auf die Suche gemacht.
So habe ich zum Beispiel Kontakt zu der Familie von Kazimierz Stuminski aufgenommen, einem polnischen Bergbauingenieur, der ein leidenschaftlicher Pianist war und Akkordeonist, der für sich selbst die Musik als ein Überlebensmittel seiner Lagerhaft bezeichnet hat.
Die Musik erfüllte im Lager viele Funktionen, sowohl für die SS als auch für die Gefangenen. Für Letztere war das selbstbestimmte Singen eine Form der Bewältigung. Durch die Lieder konnten sie ihre Gefühle und Gedanken ausdrücken. Sie waren also eine Art Hoffnungsschimmer in einer schier aussichtslosen Situation.
In Vechta hat das Hin und Her um Unipräsidentin Verena Pietzner ein Ende. Pietzner muss ihren Posten räumen. Das haben Senat und Hochschulrat gestern in einer gemeinsamen Sitzung beschlossen. Mehr dazu von Jan-Bastian Buck.
Hauptgrund dafür, dass die Uni-Präsidentin gehen muss, sind laut dem Senat der Uni ihre umstrittenen Sparmaßnahmen gewesen. Weil die Zahl der Studierenden um rund ein Drittel gesunken war, von 5.500 auf zuletzt 3.500, fehlten Einnahmen. Pietzner hatte dann massiv den Rotstift angesetzt. Das hatte laut Hochschulsenat wichtige Projekte in Vechta gefährdet, unter anderem auch das bundesweit einzigartige Studienangebot der Gerontologie, also der Alterswissenschaft. Der Senat hatte deshalb im Oktober für die Abwahl der Präsidentin gestimmt. Der Hochschulrat hatte das aber nicht bestätigt. Erst gestern haben sich dann Senat und Hochschulrat doch geeinigt.
Wir in Niedersachsen mit weiteren Meldungen aus der Region. Derzeit werden überall in der Region die Wahlbenachrichtigungskarten für die Bundestagswahl am 23. Februar zugestellt. Wer am Wahltag verhindert ist und per Brief wählen möchte, der kann seinen Wahlschein online beantragen. In Osnabrück geht das bis zum Mittag des 19. Februar. In Meppen werden die Briefwahlunterlagen frühestens ab dem 10. Februar verschickt. Ein früherer Versand sei nicht möglich, weil die Stimmzettel erst dann in den Rathäusern vorliegen. Bei Arbeiten an einem Stromkasten in Dörpen ist ein Mitarbeiter eines Wartungsbetriebes schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr bildete sich ein sogenannter Lichtbogen. Das ist eine elektrische Störung, die sehr helles Licht und große Hitze erzeugt. Der Mann erlitt einen Stromschlag und Verbrennungen an den Händen. Und hier noch der Blick aufs Wetter. Am Nachmittag gibt es nur noch einzelne Schauer, es lockert auf, bevor am Abend wieder neuer Regen aufzieht, bei bis zu 6 Grad. Nachts klingt der Regen ab, bei Tiefstwerten von 2 Grad. Morgen ist es meist dicht bewölkt, es kommt wieder mehr Regen auf, bei bis zu 7 Grad in Melle und 8 Grad in Bad Bentheim. Das war Wir in Niedersachsen aus dem Studio Osnabrück mit Katharina Lohmeier. Nachrichten aus der Region finden Sie auch immer aktuell in der NDR Niedersachsen App.